Und dann haben wir gedacht, ja, irgendwie müssen wir doch mal was machen. Sollen wir uns nicht mal zusammensetzen und einfach mal überlegen, woran kann das denn liegen oder was sind denn Gründe? Weil die Frauen gibt es ja. Ja, sie sind nur irgendwie wie unsichtbar, ja, so ein bisschen.
Das war Anastasia Betaki, Vorsitzende des Neurologinnen-Netzwerks e.V., mit der ich mich heute über das Ärztinnen-Netzwerk austauschen möchte. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Tobias Ruck, dem Direktor der Neurologischen Klinik Bergmannsheil Bochum, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. In der Regel dreht sich unser Podcast ja um Erkrankungsbilder und klinische Themen. Hin und wieder betrachten wir aber in unserem Podcast auch Netzwerke, die für die Neurologie eine besondere Bedeutung haben. Und hierzu gehört sicherlich auch das Neurologinnen-Netzwerk e.V., dessen Zielsetzung die Stärkung der Interessen neurologisch tätiger Ärztinnen ist. Was ist damit gemeint? Braucht es das in der heutigen Zeit? Über diese Fragen werde ich mich mit Anastasia Betaki unterhalten, die dieses Netzwerk im Jahr 2021 mitgegründet hat. Anastasia Betaki ist Oberärztin am Varisano-Klinikum Frankfurt-Höchst und ich bin gespannt, mehr über die Gründungsgeschichte und die Zielsetzungen des Netzwerks zu hören. Ja, liebe Frau Betaki, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier bei uns im Podcast sind.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie sind ja Gründungsmitglied des Neurologinnen-Netzwerks. Mich würde natürlich erstmal interessieren, was hat Sie dazu gebracht, beziehungsweise was war die Motivation, ein solches Netzwerk zu gründen?
Ja, ist eine gute Frage, das erzähle ich immer ganz, ganz gerne. Ja, weil unsere Gründungsgeschichte, sage ich mal, so ziemlich klar, also das war, wir hatten eigentlich zu Corona-Zeiten mit Kolleginnen uns getroffen, um zusammen die DGN online zu verfolgen. Das war ja damals, fing das ja alles erst an mit diesen ganzen Hybridveranstaltungen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken uns das zusammen irgendwie an. Und wir hatten zusammen alle unsere Facharztausbildung an der Uniklinik in Frankfurt gemacht und ja, dachten, das ist nochmal eine schöne Gelegenheit, sich auch irgendwie wiederzusehen. Und dann haben wir das eben zusammen geguckt und dachten, wie kann das eigentlich sein, dass wir in der Ausbildung so viele Frauen waren und sind und hier nur Männer sprechen? Also weil das war zu einem Zeitpunkt, wo die DGN eben das noch nicht paritätisch besetzt hatte. Das ist ja jetzt zum Glück so.
Hat sich verändert, ja.
Genau, aber da ist uns das also wirklich dann deutlich aufgefallen. Und dann haben wir gedacht, wo landen denn eigentlich quasi alle von uns, diese ganzen Frauen, wo gehen die hin? Und wir haben doch auch, waren wissenschaftlich tätig oder haben irgendwas gemacht, wo, warum finden wir da keine Abbildung, ja. Und dann haben wir gedacht, ja, irgendwie müssen wir doch mal was machen. Sollen wir uns nicht mal zusammensetzen und einfach mal überlegen, woran kann das denn liegen oder was sind denn Gründe? Weil die Frauen gibt es ja. Ja, sie sind nur irgendwie wie unsichtbar, ja, so ein bisschen.
Ja gut, dann was sind die Gründe?
Ja, also, genau, ja. Also, und dann haben wir auch erstmal gedacht, wie nähern wir uns dem jetzt eigentlich? Und wie gesagt, wir sind dann halt so ein bisschen im Rhein-Main-Gebiet, halt sozusagen die alten Kolleginnen und die, die man dann neu kennengelernt hat. Man ist ja dann meistens an eine neue Klinik nach der Facharztausbildung. Also so auf dem Niveau waren wir und haben dann uns eben einfach erstmal getroffen, zusammengesetzt und überlegt, wie ist das denn? Ist es wirklich so? Ist es nur ein Eindruck? Sind sozusagen alle Assistenzärzte Frauen und alle Oberärzte Männer? Und tatsächlich war es zu dem Zeitpunkt, also 2021, so, dass es wirklich sehr ungleich verteilt war. Ja, also Oberarztstellen fast 80% männlich besetzt und gerade an Unikliniken eigentlich keine Frauen. Und auch wir hatten das so erlebt. Unsere ganzen Oberärzte waren alles nur sozusagen Männer. Und also wir haben erstmal diese Feststellung prüfen wollen, stimmt das oder ist das sozusagen nur ein Eindruck? Und ziemlich schnell hat man irgendwie gedacht, dass dieser Knick irgendwo kommt, wenn es um die natürlich so ein bisschen um die Kinder geht und Familienplanung, manchmal auch schon nur das Erwähnen oder die Möglichkeit, zum Beispiel, dass man Kinder bekommen könnte, ist natürlich vielleicht auch für den einen oder anderen Chef ein Problem, eine Oberarztstelle zu besetzen mit jemandem, der vielleicht dann ausfällt. Also das war uns erstmal so, haben wir gedacht, ist wahrscheinlich so der Knackpunkt. Inzwischen sind wir natürlich, denken wir, es gibt auch viele weitere Gründe. Wir haben auch dann ja im Verlauf uns besser organisiert, sind ja weiter gewachsen und haben ja dann auch gerade dazu eine größere Umfrage gemacht im vorletzten Jahr. wir auch auf der DGN präsentiert haben und auch veröffentlicht haben, kleiner im DGN-Journal, und haben dann eben geguckt, was sind denn die Gründe. Und es ist so, dass natürlich schon vielleicht, also es viele Gründe gibt, ich will jetzt nur mal einige herausstellen, aber dass dass Frauen eben potenziell länger ausfallen könnten und dann auch in die Teilzeit gehen. Und viele Frauen gehen in die Teilzeit. Das haben wir auch in unserer Umfrage festgestellt. Es ist knapp über 60%. Und dann immer eben ein Problem haben, wie kann man das vereinbaren? Und wir wollten aber nicht nur die Probleme aufzeigen und sagen, was sind denn die Probleme, sondern wir wollten auch sagen, ja, aber könnte man was dagegen tun? Also ist es nur ein Problem oder ist es eigentlich ein lösbares Problem, wo man irgendwas machen müsste? Und haben eben auch gefragt, was könnte man machen? Und gibt es Konzepte? Hat jemand Erfahrungen? Wo funktioniert's? Ja, ich muss sagen, in meiner Klinik, wir sind fast nur Oberärztinnen inzwischen und nur ein Mann, das funktioniert sehr gut. Und fast alle arbeiten zum Beispiel in Teilzeit. Und es gibt ja auch, was weiß ich, Top-Sharing in Chefarztpositionen und so weiter. Also zum Beispiel eben die Hürden der Teilzeit, aber auch Flexibilität steigern. Homeoffice, Arztbriefe, warum nicht zu Hause korrigieren zum Beispiel. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die eigentlich so ein bisschen unerschöpft also bleiben.
Ja, ich meine, letztlich eine Lösung muss es ja geben. Ich meine, so wie Sie es sagen, die meisten, die Medizin studieren, anfangen, 70%, glaube ich, Frauen, das ist nicht falsch. Ne? Das heißt, wenn wir Oberarztstellen in Zukunft besetzen wollen, müssen wir eine Lösung finden. Mich würde es tatsächlich interessieren, wie Sie es lösen würden, weil ich sage auch durchaus als Chef einer Klinik, ist das natürlich ein Problem, wo man immer guckt, wie könnte man es gut lösen, wie kriegt man das hin? Mir ist das auch schon mal eingefallen, dass man natürlich vielleicht doppeln könnte irgendwie die Stellen. Aber sagen wir mal so, kommt einem natürlich auch immer in den Sinn, dass so Kinderbetreuung natürlich nicht sehr flexibel ist. Ne? Alle wollen halt dann doch irgendwie die Zeit zwischen 8 und 14 Uhr am besten arbeiten. Nach hinten raus ist immer schwierig auch, kriegt man zu hören. Was waren so die Lösungen, die Sie gefunden haben?
Also ich muss sagen, in der Neurologie ist es ja eigentlich einfach. Und ich finde, als Oberärztin ist es eigentlich einfacher als Assistenzärztin. Also gut, ich habe jetzt erst als Oberärztin Kinder bekommen selbst, aber ich denke, man hat keine Dienste, man macht Hintergrund am Telefon, das kann ich auch zu Hause machen. Ich will nur sagen, es ist prinzipiell nicht wie zum Beispiel in der Chirurgie, wo man ja vor Ort sein muss, ist es schon möglich. Und man macht morgens seine Visite, man ist nachmittags erreichbar. Also eigentlich sollte es kein Problem sein, zum Beispiel um 15 Uhr zu gehen. Ja. Und wenn ich dann noch digital zum Beispiel die Möglichkeit habe, zu Hause auch weiterzuarbeiten, das ist ja in der Geschäftswelt, ist das ja gang und gäbe, dass man irgendwie Meetings von zu Hause macht oder Homeoffice macht. In der Klinik gibt es ja immer diese Einstellung, das sei nicht möglich, aber ehrlich gesagt ist der Patientenkontakt von einem Oberarzt ja schon sehr begrenzt. Also dass man jetzt wirklich vor Ort sein muss in persona, also erreichbar ja, aber ist jetzt, sage ich mal.
Gut, aber der Weg natürlich jetzt zum Oberarzt ist ja auch länger. Jetzt kann man ja nicht immer vorher sagen, dass nicht doch vorher die Kinder kommen oder dass nicht doch vorher eben ein gewisser Bedarf ist, eben das anders zu organisieren. Sie haben recht, ich denke, Neuro ist jetzt nicht so schwierig zu organisieren. Vor allen Dingen, wenn man vorwiegend supervidiert oder auch letztlich im Hintergrund agiert im Dienst. Aber gut, man muss auch erstmal dahin kommen. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich für viele auch dieser Karriereknick, den Sie beschrieben haben, schon viel früher anfängt, ne? Dass man gar nicht das erst erreicht. Ne?
Ja, ich meine, einerseits muss man natürlich heutzutage davon ausgehen, das sage ich, wir haben ja auch Menschen, die sich eben vorstellen auf eine Stelle, auch bei Männern ist ja heutzutage nicht sicher zu sagen, dass sie nicht auch in Teilzeit gehen werden. Also man muss sich das ja auch irgendwo aufteilen und dann muss man auch sagen, ich bin nicht die einzige Verantwortliche für Kinder, also die Männer müssen ja da irgendwie auch beitragen und machen sie ja auch immer mehr, sodass es ja auch einfacher wird sozusagen. Und wenn man eine gute Kinderbetreuung hat, Kliniken müssen halt zum Beispiel auch die Kinderbetreuung anbieten, dann ist es auch viel einfacher für die Frauen. Man kann es möglich machen, indem man die Strukturen schafft. Ich habe zum Beispiel gesagt, damals hieß es, ja, alle Oberärzte sollen dann Also so einen Zugang, VPN-Zugang kriegen, um Homeoffice zu machen. Ich so, ja, und was ist mit den ganzen Kolleginnen, die Kinder haben? Die könnten doch auch einen VPN-Zugang, weil die bringen ihr Kind ins Bett um 6, 7 und dann machen sie vielleicht noch Arbeitsbriefe, also ein paar Arztbriefe oder machen etwas von zu Hause, wenn das Kind krank ist oder so. Also ich meine, es ist alles möglich. Ich finde, wir stehen irgendwie, also dem Ganzen im Wege, indem wir diese Strukturen einfach nicht schaffen. Und wir hatten ja auch jetzt gerade Anfang Juni dieses Symposium zu mehr Frauen in Führungspositionen. Da wurden auch nochmal so ein paar Konzepte gesagt. Auch ja, wenn morgens die Kinder halt um 8 in die Kita gebracht werden müssen, warum muss die Frühbesprechung um 8 sein? Sie kann ja auch um 8.30 Uhr sein. Man kann es ja auch die Strukturen anpassen, so dass jeder teilhaben kann. Man muss die Oberarztkonferenz nicht auf 17 Uhr legen. Man kann sie auch auf 13 Uhr legen. Man kann einfach die Strukturen möglich machen, dass alle teilhaben können, ohne es sozusagen Frauen zu exkludieren, die vielleicht dann auch noch die Kinder betreuen wollen und vielleicht auch Männer, die auch die Kinder betreuen wollen, weil ich kann das sagen, ich erlebe das jetzt auch viel mehr und es kommen auch sehr viele Männer auf uns zu, die sagen, ich möchte auch eine Teilzeitstelle, aber ich traue mich nicht, das anzusprechen, wie soll ich das durchsetzen? Und auch viele Männer haben ja Schwierigkeiten, das zu machen, und ich glaube, man wird nicht drum rumkommen, sowohl Männern als auch Frauen das zu ermöglichen, dass man da eben das, ja, also Stichwort New Work, dass man es halt so ein bisschen einfach umstrukturiert, wie das ja auch in allen anderen Berufen möglich ist.
Ja, würde man sich für die Medizin auch wünschen, sicherlich mehr progressives Denken. Woran denken Sie denn, liegt es, dass da also immer noch es so schwierig ist, obwohl Sie ja jetzt eigentlich gar nicht so schlechte Konzepte genannt haben, was man alles machen kann? Oder gibt es tatsächlich jetzt
schon? Ich glaube, es ändert sich viel. Ich meine, ja. Top-Sharing ist ja was, was jetzt doch immer mehr auch kommt, ja. Aber ich glaube, ja, vielleicht in der Medizin ist halt alles so sehr schwierig umzusetzen. Ne? Also es gibt immer so starre Strukturen, die nicht gern so aufgebrochen werden. Ne? Es gibt starre Hierarchien, starre Strukturen. Also selbst wenn man irgendwie das Telefonkonzept in einem Krankenhaus umändern will, dann sagt ja schon jeder, nein, das ist doch super, alles wie es so ist. Ich finde, oder Digitalisierung, das kriegt man ja auch so. Es ist einfach schwierig irgendwie, ich weiß nicht, also da kann ich jetzt die Gründe nicht sagen, warum gerade Mediziner sich so sehr irgendwie dagegen sträuben. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht, aber ich glaube, der Weg der Medizin wird nur der sein, dass man das öffnen muss und dass man da mehr bereit sein muss für. Und wir hoffen ja, dass wir als Netzwerk einfach eben diese Wege aufzeigen und dass wir sagen, es ist doch einfach, man kann es doch machen. Und ich glaube, wenn man einfach versucht, Konzepte zu finden und sie zu präsentieren, deswegen hatten wir auch zum Beispiel letztes Jahr auch dieses Event Male Allies. Wie kann man denn auch zum Beispiel als männlicher Chefarzt, wenn man sagt, das hatten sie ja vielleicht auch überlegt, was kann ich denn dazu beitragen? Ja, wie kann ich denn Frauen fördern? Behandle ich denn Frauen und Männer gleich? Oder denke ich wirklich zum Beispiel, dass ein Mann geeigneter ist? Das sind ja auch manchmal Vorurteile, die so entstehen. Ne? Es ist ja auch so, dass Frauen sich vielleicht auch weniger zutrauen, weil sie weniger Role Models haben. Es gibt ja kaum eine Chefärztin, sage ich jetzt mal, vielleicht in einem Krankenhaus. Und dann denkt man, kann ich das überhaupt? Dass man sich das auch nicht zutraut und dass man vielleicht auch junge Frauen, wo man denkt, die ist richtig gut, dass man die auch fördert und sagt, du könntest es doch auch machen.
Haben Sie denn Überblick in Ihrem Netzwerk, wie so die Verteilung jetzt ist, Frauen in Führungspositionen der Neurologie? Also wie viel Ordinarier gibt es, wie viel Chefärztinnen an größeren Häusern? Ist das transparent oder?
Ja, also es sind nicht so viele, leider, ja. Ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber die Ordinarien sind natürlich sehr schlecht besetzt. Und ich glaube, Chefarztpositionen unter 20% auf jeden Fall. Ne? Also das sind schon...
Ist es schon
sehr gering,
ja. Ist es denn so, dass in den Kliniken, wo dann weibliche Führungskräfte sind, eventuell diese Konzepte, die Sie genannt haben, auch am Start sind dann? Weil das wäre ja auch interessant. Also machen es Frauen besser als die männlichen Kollegen?
Ja, also das ist eine sehr interessante Frage. Und das hatte ich eben, wir hatten ja diese Chefärztinnenrunde gerade. Habe ich auch gefragt, wie handhabt ihr das? Ja. Achtet ihr dann auch darauf, dass mehr Frauen oder fördert dann mehr Frauen? Dann glaube ich, und ich finde, das ist auch der richtige Weg. Nein, sie haben gesagt, ja, wir fördern alle gleich und wir versuchen, neue Konzepte umzusetzen, damit eben, also wie zum Beispiel das Verschieben der Frühbesprechung, damit es eben möglich wird, für alle das auch mitzumachen. Und ich glaube, als Frau hat man dann vielleicht auch eher selbst mal die Erfahrung gemacht, wo hatte ich selber Probleme, was kann ich vielleicht noch verbessern an Strukturen. Und ich denke aber wirklich, dass das alle machen sollten, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, weil, wie Sie schon gesagt haben, nur so kann die Neurologie irgendwie weiterkommen und wachsen, wenn man sieht, dass der ganze Nachwuchs also sehr viele Frauen eben darunter sind. Und da muss man sich ja schon fragen, wie kann ich die integrieren? Nicht nur in die Arbeitswelt, auch die Stimme hören, auch irgendwie das irgendwie gerecht verteilen oder gleich verteilen.
Aber jetzt ist es natürlich auch so mit der Teilzeit, auch wenn Männer in Teilzeit gehen, so ganz gerecht verteilt ist es ja trotzdem nicht. Also meistens sind es bei den Männern ja die üblichen 2 Monate, die dann irgendwie für einen Urlaub auch manchmal benutzt werden. Bei den Frauen ist es dann doch meistens die Hauptlast, oder ist es schon anders?
Ja, also ich muss sagen, bei uns an der Klinik ist es ganz unterschiedlich. Also ich habe auch eine jetzt oberärztliche Kollegin, die hat nur sehr kurz Elternzeit genommen oder sie hat sich, glaube ich, sogar gleich verteilt mit dem Mann. Mhm. Das wird ja schon immer mehr kommen, ja, weil ich glaube auch viele Männer sich eben dafür interessieren, ja, für ihre Familie und auch die Kinder begleiten wollen. Und ich denke schon, dass dann Wandel stattfindet. Und es geht jetzt nicht nur diese 2 Monate Elternzeit, sondern auch danach wirklich zu reduzieren. Und ich weiß nicht, ob das dann so bleibt langfristig. Also ich hoffe es nicht.
Und das Netzwerk ist jetzt natürlich da, um Ideen zu entwickeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber auch natürlich, um wahrscheinlich überhaupt mal ein Netzwerk zu schaffen, ne?
Genau, also es geht nicht nur darum, wir wollen ja auch nicht nur für Klinikärzte sozusagen, Teilzeit ist ja so der eine Faktor, ne? Aber wir haben da wirklich, also wir vereinen wirklich alle Ärzte von der jungen Neurologin, auch Niedergelassene sind sehr viele dabei, auch aus dem wissenschaftlichen Bereich. Also wir wollen da wirklich alles kombinieren. Wir hatten ja angefangen auch mit einem Mentoring-Programm und wir wollen ja eben da auch so Role Models bieten und zeigen, das geht. Deswegen haben wir ja auch eine Fortbildungsreihe, sowohl wissenschaftlich als auch berufspolitisch. Wir wechseln das immer so ein bisschen ab, einmal im Monat. Alles online, damit man das von zu Hause, auch mit Kindern sozusagen, die vielleicht schlafen oder dabei sind, mitmachen kann. Und laden da halt vor allem auch weibliche Speakerinnen ein, weil wir eben zeigen wollen, es gibt zu jedem Thema sehr viele, sehr gute weibliche Speakerinnen. Und wir wollen ja auch allen sagen, wenn man irgendwie denkt, weil es kommt ja oft das Argument, es gibt diese Frauen gar nicht. Es gibt ja keine Frauen, die irgendwie was vortragen können oder wissenschaftlich arbeiten oder so. Also so wird es ja oft argumentiert oder wo sind denn diese Expertinnen? Und wir wollen zeigen, es gibt sie ja. Ja, also wie Sie jetzt gerade schon gucken, ich will nur sagen, es gibt diese Frauen und wir wollen einfach zeigen, dass es sozusagen möglich ist, in jedem Bereich auch irgendwie Frauen zu unterstützen, Frauen zu fördern und zu zeigen, dass es eben diese Stimmen gibt und dass man alles abdecken kann. Wir arbeiten ja auch mit der DGN jetzt zusammen. Wir versuchen da irgendwie zu gucken, was können wir für nicht nur auf den Kongressen, sondern was können wir auch bewegen, dass Frauen zum Beispiel mehr in Gremien sind. Die Leitlinien werden ja auch fast nur von Männern geschrieben. Wie kann man das sozusagen auch angleichen? Weil es wird ja oft gesagt, wieso soll man da was machen? Gleichstellung gibt es doch schon. Wir haben doch auf dem Kongress jetzt die Parität. Wir haben eine Kinderbetreuung. Dann können wir doch schon einen Haken eigentlich dran machen. Mhm. Aber so ist es eben nicht. Ja, die dann eben, also wenn man dann tiefer guckt, dann gibt es halt doch noch Orte, wo man das eben angleichen muss. Und da würde man ja vielleicht dann auch argumentieren, ja, aber, oder, also wir haben auch nachgefragt, dann hieß es, ja, es möchte ja gar keine Frau das machen. So, ne, die hat doch, was weiß ich, andere Sachen zu tun oder so. Und das stimmt eben nicht. Es gibt wirklich genug Frauen, die auch Interesse haben, die sich engagieren wollen, die eine Führungsposition haben wollen, die auch mitmachen wollen. Und das wollen wir einfach nur zeigen und denen auch möglich machen.
Ja, also ich glaube, wie Sie sagen, Role Models ist ganz wichtig. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es da genügend gibt, die auch da gerne auch Verantwortung übernehmen. Ist es denn so, dass es noch immer diese gläserne Decke gibt, die immer behauptet oder auch vermutet wird? Ich meine, es ist jetzt eine Lebensrealität, die ich natürlich überhaupt nicht unbedingt nachvollziehen kann, deswegen frage ich.
Also, es ist, ich denke schon, also einerseits wird Frauen halt oft keinen Mut gemacht, sei es zum Beispiel bei einer Praxisgründung. Eine Kollegin hat gemeint, sie hat sich dann überlegt, sie war irgendwie Funktionsarbeiterin, hat sich überlegt, ich mache jetzt meine eigene Praxis auf, ich hole mir einfach einen Sitz und mache das, und alle so, halt, stopp, das schaffst du das, wie willst du das? Also einer Frau wird oft wenig zugetraut. Ja, also man wird irgendwie so ein bisschen ausgebremst, und deswegen denken wir, dass so ein Netzwerk auch wichtig ist, weil da sind Frauen und die kann man direkt fragen. Also wir sind sozusagen eine Gruppe, da gibt es auch eine WhatsApp-Gruppe, und man kann einfach diese Frage stellen, ich möchte eine Praxis gründen, wer hilft mir? Mhm. Ne? Und dieses Nahbare, dieses Netzwerken, was Männer ja auch viel machen, weil sie vielleicht abends mehr Freizeit haben, zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen, ja, ist ja, so. Also sein, ja. Ich war letztens auf der Arnim, und dann haben mich meine Assistenzärzte gefragt, ja, wo ist denn ihr Kind? Und da habe ich gedacht, habt ihr Christian auch gefragt, wo sein Kind ist? Also, ne, man, das wird irgendwie so ein bisschen, ist es halt schon anders, ja. Und man wird anders wahrgenommen. Und von daher, ja, versuchen wir das schon zu durchbrechen. Und gläserne Decke, auch in unserer Umfrage, haben ja viele berichtet, dass sie eine Oberarztposition auch angeboten bekommen haben, und als sie dann schwanger geworden sind oder irgendwie ein Kind bekommen haben, wurde dann gesagt, so, ach ja, nee, leider doch nicht irgendwie, weil eben diese Angst besteht, dass es dann irgendwie nicht möglich ist. Aber wir wollen einfach nur zeigen, dass man es doch machen kann und dass es Möglichkeiten gibt, und wollen da irgendwie beitragen, dass sich das Ganze irgendwie positiv entwickelt, und versuchen es eben ja so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu bringen oder zu thematisieren.
Dann fände ich es jetzt aber auch gut, wenn Sie vielleicht nochmal ganz kurz sagen, so zum Schluss, wie kann man bei Ihnen Mitglied werden? Wie läuft das organisatorisch ab? Vielleicht auch um die Frauen, die jetzt zuhören, damit zu ermutigen.
Ja, klar. Sagen Sie nochmal kurz. Also jeder kann Mitglied werden. Auch Männer könnten zwar nicht volle Mitglieder, aber auch Mitglieder werden. Und also über unsere Website oder über die sozialen Medien. Und dann ist man quasi in so einem E-Mail-Verteiler und einer WhatsApp-Gruppe und kann dann eigentlich schon direkt dabei sein und mitmachen. Und in dieser Gruppe gibt's eben auch verschiedene Untergruppen für Niedergelassene, für Klinikärzte, für junge Kollegen oder auch zu irgendwelchen Themen. Und eine Gruppe ist auch unsere Organisationsteamgruppe. Also das sind eben alle, die im Verein im Vorstand sind, aber auch jeder, der mitmachen möchte, die ist also auch offen. Und jeder, der sich wirklich engagieren will und mitmachen will und sagt, zusätzlich zu den monatlichen Treffen möchte ich nochmal monatliche Treffen und auch wirklich mitgestalten, was wir machen, und habe Ideen, kann einfach mitmachen und dabei sein. Und wir freuen uns wirklich über jeden, der sich engagiert.
Prima. Vielen Dank für die Einblicke. Das war eigentlich wirklich sehr spannend. Dankeschön.
Freut mich. Danke nochmal für die Einladung.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Die Informationen zum Neurologen-Netzwerk werden wir in die Shownotes einbauen, und die nächste Folge wird wieder in 14 Tagen erscheinen. Mein Name ist Matthias Meurer, und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis demnächst.